Als ich noch ein kleiner Junge war, da liebte ich Helden. Heute nicht mehr ganz so sehr wie früher, aber ich liebte Helden. Und ich erinnere mich noch so gut daran, dass ich die Fähigkeit hatte, die negativen Seiten eines Helden auszublenden. Ich sah nur all das Gute. Ich sah nur die guten Seiten. Ich beschäftigte mich viel mit diesen Helden, jeglicher Art, Superhelden, Vorbilder in meinem Leben, die Helden der Bibel. Und dieses Bild auf der einen Seite von Mut und Stärke, und auf der anderen Seite aber von Selbstaufopferung und Hingabe, das hat mich beeindruckt. Und ich merkte immer, wenn ein Held dann im Zuge einer Geschichte sich selbst hingibt, vielleicht sogar in Selbstaufopferung starb, brach meine Welt zusammen, weil es diesen Helden nicht mehr gab für mich. Und ich traurig wurde und gleichzeitig so ergriffen von dieser Heldentat. Und manchmal, da scheint es so, und auch zu Recht, dass wir in Jesus diesen einen großen Helden sehen. Diesen Helden, der sein Leben lebt und dann im entscheidenden Augenblick seines eigenen Lebens für andere Menschen stirbt. Und wir stellen uns diese Tat vor als eine ehrenhafte Tat, als eine Tat voller Würde, an die wir heute denken würden und sagen würden, ja, wir wollen in Würde und in Ehre an diesen Tag, an diesen Augenblick denken. Ein Held, der immerhin stirbt für die ganze Welt. Ein Held, der sich selbst hingibt, damit andere Menschen leben können. Ein Mann, der stirbt, damit andere, viele, viele Menschen leben können. Ist diese Tat nicht allen Ruhmes wert? Aber in Wirklichkeit ist Jesus gar nicht dieser Superheld, den wir uns dann vorstellen. Wenn wir uns nämlich diese Situation, in der er war, vor Augen führen, es uns vorstellen, es ausmalen, dann war diese Situation nicht von Dankbarkeit und Anerkennung erfüllt. Dort finden wir keinen Glauben, wir finden keine Traurigkeit darüber. Was wir finden, ist Entsetzen. Es ist entsetzlich. Die Welt um das Kreuz herum, dort wo Jesus hing, hat nicht viel übrig, außer Entsetzlichkeit für ihn. Sie schauen auf einen entsetzlichen Christus. Und diesen entsetzlichen Christus, den möchten wir uns heute genauer ansehen. Heute in dieser Predigt, den nehmen wir uns einen Vers aus Jesaja 52 herausnehmen, den wir in dieser Prophetie finden, vermutlich dem wichtigsten, deutlichsten Kapitel des Alten Testaments. Hier passt die Kapiteleinteilung nicht ganz so gut, aber wir lassen uns nicht davon stören. Ich möchte nur Vers 14 heute herausnehmen aus Jesaja 52. Ich möchte diesen Vers noch einmal vorlesen. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Und ausgehend von diesem Vers möchten wir uns drei Dinge ansehen. Einmal diesen entsetzlichen Körper von Jesus Christus, dann die entsetzten Menschen und anschließend der entsetzte Gott. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich noch kurz dieses Wort der Entsetzlichkeit kurz näher erklären, damit wir alle darunter das Gleiche verstehen. Dieses Wort, das wir hier für entsetzt finden, hat im Hebräischen eine sehr weite Bedeutung. Also dieser Begriff wird in unterschiedlichen Formen auch verwendet. Aber er meint hier im Kern etwas, das völlig zugrunde gerichtet ist. So wie man vielleicht von einer Armee sprechen würde, die bis zum letzten Mann ausgelöscht wurde, die einfach nur lose daliegt. Oder wir von einem Land reden, das bis auf den letzten Stein niedergemacht wurde und verwüstet ist. Jesaja gebraucht dieses Wort in Jesaja 49, Vers 19, um über die Zerstörung von Juda zu reden. Es wird meistens verwendet, um etwas zu beschreiben, das öde, das leer oder das verwüstet ist. Und hier in unserem Text kommt so ein Klang des Schreckens mit. Ein Klang des Schreckens. Dieses Wort, das ein Entsetzen darüber auslöst, meint eine Erschütterung, die den Menschen den Atem festhält, die Menschen ihren Verstand verlieren lässt, die einen betäubt fühlen kann oder versteinert oder gelähmt. Das war die Situation am Kreuz. Das hat die Situation am Kreuz, der Blick an diesen Jesus ausgelöst. Pures Entsetzen, Verlorenheit, ein schrecklicher Anblick. Völlig zugrunde gerichtet. Der Vers sagt, dass er nicht mehr zu erkennen war, dass sein Aussehen völlig entstellt war. Er sah nicht mehr aus wie ein Mensch. Dieser Anblick war entsetzlich und die Menschen, sie waren entsetzt von diesem Anblick, aber auch Gott. Und lasst uns einerseits eintauchen in die Details der Geschichte, um mehr diesen entsetzlichen Körper Jesu zu sehen. Einige Tage vorher, erst 5 Tage vorher, sehen wir, dass die Situation eine völlig andere ist. Nämlich dort wird Christus noch gefeiert. Erst am Sonntag zog er auf einem Eselfüllen in Jerusalem ein und dort war er der berühmteste Mensch überhaupt. Die Menschen haben ihn gefeiert, sie haben ihn geliebt, sie haben ihn gewollt. Sie haben ihre Gewänder vor ihm ausgelegt. Sie haben ihn als König bezeichnet, ihm zugerufen, ihm zugejubelt. Und in dieser Art und Weise zeigen sie ihre Begeisterung für diesen Jesus, den sie so gerne haben, dem sie quer durch das Land gefolgt sind, den sie so gerne sehen wollten. Der absolute Höhepunkt, könnten wir sagen, in der Karriere von Jesus. Und das ist erst 5 Tage her. Jetzt ist Jesus zum Tod verurteilt. Jetzt soll er gekreuzigt werden. Und irgendwie hört sich das für mich an wie so ein richtig schlechter Film. Es macht den Eindruck aus diesem Bild, dass alles aus dem Ruder gelaufen ist. Als wäre Jesus letztendlich das Ergebnis eines misslungenen Plans. Die Menschen sind so weit, ihn zum König zu machen, aber er schafft es nicht mehr. Er bekommt es nicht hin. Er wird vorher gefangen genommen. Er wird gegeißelt, er wird getötet. Aber die Tatsache ist, dass Jesus der Einzige ist von allen Menschen, die sich rund um das Kreuz bewegen, der weiß, was hier vor sich geht. Der den Plan Gottes kennt, der weiß, was passieren wird und warum es passieren wird und passieren muss. Er wusste, dass er genau dort war, wo er sein sollte. Und er tat genau das in diesem Moment, das getan werden musste. Er war völlig im Willen Gottes. Dieser tiefe Fall, den wir sehen können, von Palmsonntag bis Karfreitag, dieser Niedergang, der so grausam ist, das war der Plan Gottes, absolut der Wille Gottes. Jedes einzelne Detail dieser Kreuzigung und der Geiselung und der Gefangennahme, jedes einzelne Detail war der Plan Gottes. Nichts geschah aus Zufall. Nichts geschah aus einer Folge einer Reihe von wahllosen Entscheidungen. Jedes einzelne Detail des Leidens und Sterbens war von Gott gedacht, war von Gott gewollt und das meiste auch von Gott vorhergesagt. Wir betonen sehr oft, dass Jesus selbst die Sünde der Welt trug, innerlich, und dass sein Kampf war, diese Trennung, die er zu Gott, seinem Vater, erleben musste und dann starb. Das ist das, was Jesus so schwer fiel. Nicht unbedingt der Tod selbst, nicht unbedingt die Menschen, sondern das Geistliche, das er erdulden musste. Aber das Geistliche wird auch in besonderer Form im Körperlichen für ihn deutlich. Jesaja, er schrieb diese Worte viele 100 Jahre vorher auf. Und diese Worte, sie sind sehr treffend und sehr genau beschrieben, sogar treffender, als die Evangelien das tun. Die Evangelien beschreiben nur, dass er gekreuzigt wurde. Sie beschreiben, was mit ihm getan wurde. Aber Jesaja beschreibt vielmehr, was das in ihm angerichtet hat oder an ihm angerichtet hat. Zu der Zeit von Jesaja gab es keine Kreuzigung. Das, was Jesaja schreibt, schreibt er in einer Vorhersage Gottes auf. Er beschreibt so treffend, dass das Angesicht von Jesus entstellt war, so weit, dass er nicht mehr als Mensch zu erkennen war. Er war unkenntlich gemacht. Als die Menschen mit Jesus fertig waren, war er nicht mehr als ein Mensch zu erkennen. Sein Angesicht und sein Körper waren völlig entstellt. Und dieser Anblick war entsetzlich. Der Zustand seines Körpers, er war entsetzlich. Und das sollte so sichtbar werden an seinem Körper, an seinem Leib, den er hatte. Die Sünde der Welt und der Schmerz der Welt und deine und meine Sünde und unser Vergehen, sie lasten auch auf seinem Aussehen, auf seinem Körper. Die Wunden, die er trug, sind Wunden unserer Sünde. Letztendlich haben wir ihn so entstellt. Unsere Sünde hat ihn zu diesem entsetzlichen Zustand geführt. Uns wird berichtet in den Evangelien, dass Jesus mehrfach geschlagen wurde. Zuerst wurde er von den Hohepriestern geschlagen, dann von den Tempelwachen und schließlich dann von den römischen Soldaten. Sie schlugen ihm mehrfach ins Gesicht, während sie ihn verhörten. Dann kam die Geiselung dazu, die Pilatus verordnet hatte. Und bei dieser Geiselung war es so, dass die Person an einen Pfahl gefesselt wurde, die Hände hinter den Hinterkopf, die Beine in der Luft schwebend. Es war dann eine Peitsche, die einen Holzgriff hatte mit einigen Lederstriemen dran. Und an jeder von diesen Lederstreifen waren entweder Knochen, Eisen oder Zinkspäne eingeknotet. Und wenn diese scharfen Stücke dann auf den Rücken trafen oder an andere Stellen des Körpers, bohrten sich dort hinein wie Widerhaken und beim Herausreißen rissen sie den Rücken auf. Dadurch wurden dann Muskeln aufgerissen, Adern aufgeschnitten und oft auch sogar ganze innere Organe freigelegt. Oft starben Menschen sogar bereits bei der Geiselung, was aber nicht erfreulich war, wenn das Strafmaß eine Kreuzigung in sich hatte. Also ein erfahrener Amtsdiener, der diese Geiselung ausführte, wusste ganz genau, wie er sein Werkzeug einsetzen musste, um den Betroffenen so auszupeitschen, dass er kurz vorm Tod noch am Leben bleibt, aber möglichst großer Schaden angerichtet werden kann. Als Jesus dann ans Kreuz genagelt wurde, wurden seine Hände und seine Beine durchbohrt von diesen Nägeln. Seine Knochen wurden gebrochen. Die Gelenke wurden ausgekugelt. Mit einem Speer wurde in seine Seite gestochen. Und während dieser ganzen Zeit erlitt er den Spott und Hohn der Menschen, während sie ihn auslachten. Psalm 22, auch viele, viele Jahre vorher geschrieben. Dort finden wir prophetische Worte, die die Kreuzigung so treffend beschreiben. Vielleicht treffender als sonst ein Buch. Ich möchte einige Verse vorlesen aus Psalm 22, Vers 15. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist geworden mein Herz, es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Tonscherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sie sehen mich an. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Hier wird so treffend beschrieben, viele hundert Jahre vorher, was Jesus eines Tages erdulden würde. Viele Jahre vorher, bevor all das passiert, gibt es diesen Vorausblick. Die durchbohrten Hände und Füße beschreiben die Nägel, die sie durchbohrten. Damit das Kreuz aufrecht stehen konnte, wurde ein kleines Loch gegraben. Und als die Person ans Kreuz genagelt wurde, wurde das Kreuz aufgestellt. Und dann fiel es am Ende in dieses Loch hinein. Und durch diesen Stoß rüttelte es die Knochen auf, sodass die meisten Gelenke des Körpers ausgekugelt waren und viele Knochen schon brachen. Die Menschen um ihn herum, eine Rotte von Übeltätern, die ihn umringen, die ihn ansehen, die ihm zusehen. Seine Gebeine kann er zählen. Warum? Weil jeder einzelne Knochen entsetzliche Schmerzen verursacht. Der Körper trocknet aus. Jeder Atem gleicht einem Messerstich. Die Zunge klebt an den Gaumen. Am Kreuz. Dort erleben Menschen meistens Schwindel, Krämpfe, Durst, Hunger, Schlaflosigkeit, Wundfieber, Wundstarrkrampf, Atemnot, öffentliche Schande vor all diesen Menschen. Diese brutale Behandlung, die Jesus selbst erlitt, versetzte ihn in einen entsetzlichen Zustand, sodass er nicht mehr aussah wie ein Mensch. Er trug diese Leiden an seinem Körper selbst, der ewige Sohn Gottes, die schönste Gestalt des Universums. Ein sündloser, heiliger Gott wird entstellt, bis er unmenschlich aussieht. Indem die ganze Sünde, der ganze Schmerz, jede einzelne Wunde auf ihn gelegt wird. Und dieser Aspekt der Sünde wird noch viel sichtbarer, wenn wir bedenken, was die Menschen in ihrem Entsetzen diesem Christus gegenüber getan haben, wie sie ihn gesehen haben, wie sie auf ihn reagiert haben. Diese ganze Situation lässt das noch viel schmerzlicher werden. Was wir im zweiten Punkt sehen möchten, die entsetzten Menschen. Die Menschen, sie waren gar nicht so traurig über das Leiden Jesu, wie wir vielleicht denken würden. Sie hatten kein Mitleid, kein Mitgefühl. Dort am Kreuz, um das Kreuz herum, wo Jesus hing, versammelten sich die unterschiedlichsten Menschen. Wie auch heute hier in diesem Raum die unterschiedlichsten Menschen da sind. Da war die Familie, da waren die Jünger oder einige der Jünger, da waren die Juden, da waren die Menschen, die Jesus kannten, Menschen, die ihm nachgelaufen sind. Da waren die Schriftgelehrten und die Pharisäer, da waren die Römer und die Soldaten, da war die Tempelwache, alle waren da. Und so unterschiedlich, wie die Reaktionen auf die Haltung Jesu gegenüber war, können wir es lesen in den Evangelien. Und ich möchte drei kurze Texte vorlesen. Ich werde sie einfach in Reihe vorlesen. Wir werden sehen, wie die Menschen auf Jesus reagierten. Matthäus 27, Vers 42. Ebenso spotteten auch die Hohepriester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sie sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir wollen an ihn glauben. Er vertraute Gott, er rette ihn jetzt. Wenn er ihn begehrt, dann sage er, ich bin Gottes Sohn. Auf diese Weise schmähten ihn aber auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Lukas 23, Vers 35. Und das Volk stand da und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn dieser der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie herzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Markus 15, Vers 16. Die Soldaten aber führten ihn in den Hof hinein, das ist das Prätorium, und sie rufen die ganze Schar zusammen. Und sie legten ihm einen Purpurmantel an und flechten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen mit einem Rohrstab auf das Haupt und spien ihn an. Und sie beugten die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Da sind also all diese Menschen. Da sind also all diese Menschen um das Kreuz herum. Und sie stehen da und ihre Augen sind auf diesen entsetzlichen Christus gerichtet und sie reagieren, jeder auf seine Weise, auf dieses Entsetzen. Und dann finden wir die Spötter. Die Spötter, die Jesus zutiefst ablehnen in ihrem Entsetzen. Die Soldaten, sie verspotten ihn. Der Hohepriester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Juden, sie alle, sie verspotten ihn. Selbst die Verbrecher am Kreuz, die gerade dabei sind zu sterben, das Gleiche zu erleiden, die gleichen körperlichen Qualen, auch sie verspotten ihn. Eigentlich müssen wir die Frage umkehren und uns fragen, wer hat ihn denn nicht verspottet? Diese Menschen, sie empfanden kein Mitgefühl, keine Würde, keinen Respekt, keine letzte Ehre. Sie wollen diesen Mann dort hängen sehen. Sie wollen ihn sterben sehen. Sie wollen ihn verlassen von Gott sehen, von Menschen. Sie wollen ihm nicht mal einen ruhigen, ehrvollen Tod verschaffen. Selbst im Sterben kämpfen sie gegen ihn. Selbst im Sterben wollen sie ihn noch niederdrücken. Und sie lieben es. Sie lieben es, ihn leiden zu sehen. Außer den Spöttern haben wir noch die Lästerer, die ihre Geschichtchen über Jesus erzählen, während er dort am Kreuz hing, ihm vorsagen, was er alles gesagt hätte. Geschichten, die nicht der Wahrheit entsprechen, Geschichten, die aus dem Zusammenhang gerissen sind. Sie reißen die Worte, die er in Liebe zu ihnen gesprochen hatte, heraus, um sie zunichte zu machen. Sie erzählen Lügen, sie verdrehen Wahrheiten und sie versuchen ihn, sie versuchen sogar Gott dabei. Und sie lästern. Sie lästern, warum? Weil sie noch ein letztes Zeichen sehen wollen. Sie wollen noch ein letztes Wunder herauskitzeln aus diesem Zaubermeister. Sie wollen vielleicht einen offenen Himmel sehen. Sie wollen vielleicht Elia sehen, wie er vom Himmel kommt und ihn befreit. Oder sonstige Dinge. Ein letztes Wunder vielleicht, bevor Jesus stirbt. Dann haben wir die Herzulaufenden, die Vorbeilaufenden, die Gaffer, die an diesem Ort vorbeilaufen und Jesus dort hängen sehen und sie gaffen einmal hinein. Sie gaffen den Sohn Gottes an, wie er dort hängt. Sie bleiben stehen und schauen ihn einfach an, um sich an der jubelnden Meute zu erfreuen. Und sie sehen diesen entsetzlichen, diesen grausamen Anblick. Und sie stehen einfach da und lassen sich von der Menge anstecken und rufen einfach mal mit. Gaffen einfach mal in diese Situation hinein. Rufen auf einmal mit bei dem Geschrei, bei den Lästerungen, bei dem Spott. Und sind mittendrin. Wir haben die Gleichgültigen. Wir haben die Gleichgültigen, die einfach dabei waren. Aber es interessiert sie nicht, was dort passiert. Jesus interessiert sie nicht. Sie sehen diesen entsetzlichen Anblick am Kreuz, diesen entstellten Messias. Aber es ist ihnen gleich. Es ist ihnen egal. Es geht sie ja nichts an. Es hat ja nichts mit ihnen zu tun. Wir lesen in all diesen Reaktionen von diesen Menschen kein Mitgefühl, keine Hingabe, kein Eifer, keine Traurigkeit, keinen Glauben an diesen Sohn Gottes. Von all dem lesen wir nichts. Wir lesen nicht, dass die Menschen es bereuten. Wir lesen nicht, dass es ihnen leid getan hat. Der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, bekommt selbst im Sterben nicht einen Funken Barmherzigkeit von den Menschen, für die er stirbt. Wir können uns fragen, wo bin ich? Wo bin ich in dieser Meute? Wo bist du unter all diesen Menschen? Welche Rolle nimmst du ein unter all diesen Menschen? Bei welchen Menschen würdest du stehen? Wie würdest du reagieren auf diesen entsetzlichen Anblick Jesu Christi, den du dort sehen kannst? Diesen von Gott Verlassenen, diesen von den Menschen Verlassenen, diesen erniedrigten, entstellten Jesus, der nicht mehr wie ein Mensch aussieht. Vielleicht würdest du bei den Spöttern und Lästerern stehen und du willst noch ein letztes Zeichen sehen, noch ein letztes Stück übernatürliches Ereignis, etwas, das Jesus sich aus dem Ärmel schüttelt, damit du heimgehen kannst und es deiner Familie erzählen kannst, was du gesehen hast. Vielleicht bist du aber auch einer der Gaffer, der einfach zufällig dort hineinläuft und dort hineinblickt und einfach mal hineingafft in dieses Schreckensangebot. Aber selbst so distanziert, dass es ja nichts mit dir zu tun hat. Du willst nicht damit in Verbindung gebracht werden, aber Hauptsache mal dabei sein, Hauptsache mal hineinschauen und mitjubeln. Vielleicht bist du auch der, dem alles egal ist, der diesen Jesus sieht, aber dieser Jesus interessiert dich gar nicht. Der diesen Jesus sieht und diesen Anblick sieht, aber es hat ja nichts mit dir zu tun. Du kannst zusehen, aber eigentlich ist die Sache mit Jesus dir völlig egal. Und irgendwo da in der Menge, irgendwo unter diesen Menschen, da stehen wir mit unseren Sünden, mit unserer Ablehnung, mit unseren Gedanken gegen diesen Jesus. Irgendwo dort in der Menge, da stehen wir und reden Worte gegen diesen Jesus, denken Gedanken gegen diesen Jesus. Gegen diesen Messias, irgendwo dort zwischen diesen Menschen, da stehen wir. Und wir wollen vielleicht noch mal ein Zeichen oder ein Wunder sehen. Wir sollten nicht den Fehler machen, zu meinen, dass wir dort nicht stehen würden, dass wir anders wären. Wir sollten uns nicht einbilden, dass wir die anderen Menschen sind, die Mitleid hätten, die mitleiden würden. Die Jünger liefen weg. Die Familie glaubte nicht an Jesus. Die Schriftgelehrten und Pharisäer meinten, ihren Sieg errungen zu haben und brachten die ganze Hässlichkeit ihres Herzens ans Tageslicht. Die Juden lästerten und riefen, kreuzige ihn. Und wir wären irgendwo dort, mitten in dieser Menge, würden vielleicht am Anfang noch zögern, aber beim fünften oder sechsten Mal würden wir mitrufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Auch wir würden dastehen und uns fragen, wird denn jemand retten? Werde ich noch ein Zeichen sehen? Kommt Elia? Geht der Himmel auf? Kommt gleich eine Stimme vom Himmel? Was wird passieren? Oh ja, wir wären, du und ich, wir wären in dieser Masse. Wir würden irgendwo dort stehen, von der Schlechtigkeit und Boshaftigkeit unseres Herzens behaftet, unseren Platz einnehmen und diesem Platz alle Ehre bereiten. An diesem Schauplatz des Schreckens gibt es nur einen Mann. Gibt es nur eine Person, die gut ist? An diesem Ort des Schreckens, mitten an diesem Kreuz hängend, gibt es nur einen, der gerecht ist? Umringt von Sündern und Spöttern und Hassern, die ihn nicht erkannt haben, die ihn nicht gesehen haben, obwohl sie ihn anblickten, wer er wirklich ist. Wen sahen die Menschen dort? Die Menschen standen da und sie sahen ihn an, aber wen sahen sie? Wer war Jesus für diese Menschen? So wie sie unterschiedlich reagierten, so sahen sie ihn auch unterschiedlich an. Die einen sahen in Jesus einen Versager. Sie sahen in ihm einen, der es nicht geschafft hat. Sie sahen den Mann, der mit dem Feuer gespielt hat und seine Abrechnung jetzt dafür bekommt. Sie sahen in Jesus diesen einen Versager, der es nicht geschafft hat, sein Reich aufzubauen, der es nicht geschafft hat, die Juden aus der Herrschaft der Römer zu befreien. Sie sahen einen traurigen Versager, der kläglich scheitert. Die anderen sehen in ihm einen Gotteslästerer, der behauptet hat, Gottes Sohn zu sein, und jetzt hängt er dort und Gott sieht ihn nicht mehr an. Sie sahen in ihm einen Lügner, einen Blasphemisten, der nun stirbt infolge seiner Gotteslästerung. Viele Menschen sahen in Jesus eine Enttäuschung. So sehr hatten sie seine Hoffnung auf ihn gesetzt, dass er sie befreien würde, dass er sie begleiten würde, dass er da wäre. Sie liefen ihm nach. Sie wollten seine Wunder und Zeichen sehen, seine Reden hören. Und jetzt stirbt er einfach vor ihnen weg. Blinde hat er sehend gemacht. Tote hat er auferweckt. Lahme hat er gehend gemacht. Und jetzt stirbt er einfach weg und keiner kann ihm helfen. Nicht mal er selbst hilft sich. All das hat er vollbracht. So viele Menschen, unzählige Menschen hat er geheilt und sich selbst kann er nicht helfen. Was für eine Enttäuschung. Einige sahen in Jesus sicher einen Märtyrer, der stirbt für einen höheren Zweck, für eine höhere Botschaft. Er stirbt, weil er eine Überzeugung hat und er soll ein Zeugnis hinterlassen. Sie sahen in Jesus nicht mehr als einen gewöhnlichen Mann, der für eine gute Sache stirbt. Aber all diese Menschen, die dort sind und diesen Sohn Gottes ansehen, sie sehen irgendwas in ihm, aber nicht den Sohn Gottes. Sie sehen irgendwas in ihm, aber nicht ihre eigene Stellvertretung. Sie sehen nicht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Sie sehen nicht den, der es für sie tut, weil er sie liebt. Sie sehen nicht den, der es tut, freiwillig, aus sich heraus. Sie sehen nicht denjenigen, der es offensichtlich ist, sondern sie drücken ihm ihre eigene Rolle, die sie für ihn vorgesehen haben, auf. Ein Hochstapler, ein Gotteslästerer. Ein Versager, eine Enttäuschung, ein Märtyrer. Aber wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Wie blickst du ihn an, der da hängt an diesem Kreuz? In diesem entsetzlichen Augenblick. Kennst du ihn? Kennst du ihn wirklich, der da hängt für dich? Der da stirbt für dich, für deine Sünde. Wir sehen diesen Christus, wir sehen die Menschen um ihn herum. Aber mitten darunter gibt es einen entsetzten Gott. Einen entsetzten Gott, das ist der dritte Punkt. Gott selbst schaut in diesem entsetzlichen Augenblick auf diesen Christus, aber wendet sich ab. Wendet sich ab von seinem einzig geliebten Sohn. Der gefürchtetste Augenblick für Jesus selbst. Er fürchtete nicht so sehr die körperlichen Leiden. Er fürchtete auch nicht die Menschen und wie sie ihn anblicken würden. Er wusste, dass keiner bei ihm bleibt. Er wusste, dass sie alle weglaufen würden, dass sie ihn hassen würden. Er sagt es den Jüngern, mich hat die Welt zuerst gehasst, euch werden sie auch hassen. Er wusste all das. Das ist nicht das, was ihm Bauchschmerzen bereitete. Er fürchtete am meisten, dass sein geliebter Vater, der ihn in Ewigkeit geliebt hat, der in Ewigkeit mit ihm eins gewesen ist, sich von ihm abwenden würde und seinen Zorn über ihn ausgießt und ihn verlässt. In Jesaja 53, Vers 10, da heißt es, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Gott gefiel es. Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Nicht zuzusehen, nicht zuzulassen, sondern ihn zu zerschlagen. Gott hat es getan. Er war es. Er hat ihn leiden lassen. Er führt die Ereignisse so, dass dieses Entsetzen über den Sohn Gottes stattgefunden hat. Damit ist nicht gemeint, dass er ein grundsätzliches Verlangen daran gehabt hätte oder Freude daran gehabt hätte, seinen Sohn leiden zu sehen, sondern der Zweck ist gemeint. Es gefiel ihm, ihn leiden zu lassen, weil dieses Schuldopfer einen Samen hervorbringen lässt, weil er auferstehen wird, weil der Tod ihn nicht halten kann, weil er leben wird. Das hat kein Mensch gesehen. Daran hat kein Mensch gedacht. An diesem Kreuz endet es scheinbar für all diese Menschen. Keiner hat gesehen, was Gott gesehen hat. Der Tod konnte Jesus nicht halten. Er würde kurz darauf vom Tod auferstehen. Und deshalb hat Gott ihn zerschlagen. Deshalb hat er ihn leiden lassen. Dem Herrn gefiel es, seinen Sohn zu zerschlagen, damit er vom Tod auferstehen würde. Jesus sagt das selbst treffend in Johannes 12,24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus ist dieses Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt und viel, viel Frucht gebracht hat. Die Frucht des ewigen Lebens, die Möglichkeit zur Rettung für dich und mich. Jesus musste diesen Tod sterben, damit wir leben können. Er war kein Versager. Er war kein Gotteslästerer. Er war nicht die Enttäuschung. Er war kein Märtyrer. Er war derjenige, der zu diesem Zeitpunkt genau dort war, wo er sein sollte. Er war genau derjenige, der dort aus Gehorsam und Liebe stirbt. Das lesen wir Jesaja 52, Vers 13. Da heißt es, dass dieser Knecht einsichtig handeln wird. Er wird wissen, was er tut. Er wird nicht schuldlos, schutzlos ausgeliefert sein. Er wird einsichtig handeln und er wird erhöht werden. Gott gefiel es, diesen Sohn zu zerschlagen, damit er vom Tod auferstehen würde. Aber was er selbst dazu tun musste, dieser ewige, wundervolle Gott, der selbst Liebe und Barmherzigkeit ist, sich von seinem eigenen Sohn abzuwenden. Das ist das Furchtbarste und das Grausamste und das schlimmste Entsetzen an diesem Kreuz für Jesus. Nicht die Jünger, die wegliefen, nicht die eigenen Geschwister, die nicht an ihn glaubten, nicht die Menschen, die ihn anspuckten, obwohl sie ihm eines Tages mal nachgegangen sind, oder die Schriftgelehrten, die jetzt ihren Sieg sahen. Nicht das war das Grausame für Jesus, das Furchtbare. Es war die Abwendung des eigenen Vaters. Gott musste sich über seinen Sohn entsetzen. Er musste ihn selbst anstelle all dieser anderen Menschen, die es ja verdient hatten, ihn bestrafen, ihn verfluchen, über ihn den Zorn ausgießen. Er musste den Fluch, der eigentlich für dich und mich bestimmt war, auf seinen Sohn legen. Und dort hing er verflucht an diesem Kreuz, an diesem Holz. Und als Jesus selbst dann am Kreuz hing und die Sünde der Welt trug und sprach diese schmerzlichen Worte, da schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte: Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der schmerzlichste Augenblick des Kreuzes. Das ist das größte Entsetzen in diesem Anblick, die Abwendung Gottes, die Kälte, das Gericht Gottes. Hier lastet die ganze Hölle auf Jesus. Jede Versuchung, in der du und ich gefallen sind, jede Sünde, die du und ich begangen haben, jedes schlechte Wort, das wir ausgesprochen haben, jeden schlechten Gedanken, den wir gedacht haben, jeden neidvollen Blick, den wir hatten, jede verschwendete Minute, die wir gelebt haben, jede Unordnung, die wir in unserem Leben geduldet haben, jede Schwäche, jedes Gebrechen, jedes Leiden, jede Verletzung, alles lastet auf ihm in diesem Moment. Er ertrug es alles. Jede einzelne unserer Sünden lastet dort auf seiner Seele. Die ganze Höllenqual, alles, das ganze volle Paket der Welt. Aber diese Geschichte, sie endet nicht an diesem Kreuz. Jesus hat seine Tage verlängert auf die Ewigkeit. Er hat den Tod besiegt, den Teufel, die Sünde. Und er erhebt sich aus dem Staub. Er fuhr aus dem Himmel und er regiert von dort aus in alle Ewigkeit. Und die Menschen, die dort waren, die Menschen, die um dieses Kreuz herumstanden und diesen entsetzlichen Anblick haben, sie gingen zunächst nach Hause und lebten einfach weiter. Manche vergaßen, was passiert war. Andere, sie lebten ihr Leben einfach weiter. Andere mussten vielleicht immer wieder daran denken und haben reflektiert, was dort passiert ist. Aber eine Sache ist klar, und das müssen wir wissen und hier erwähnen, einige von diesen Menschen, die dieses Entsetzen hatten, die diesen entsetzlichen Anblick von Jesus sahen, sie hörten schon bald die Botschaft, dass er lebt. Sie hörten schon bald die Botschaft, dass er nicht mehr tot ist. Und viele von ihnen, sie verstanden, er ist der Sohn Gottes. Der Hauptmann erkannte es sehr schnell. Danach immer mehr Menschen, als sie Jesus sahen, sie verstanden, der Tod konnte ihn nicht halten. Und vieles dieser Entsetzen änderte sich in Glauben, in Hoffnung. Sie verstanden immer mehr, wer er war. Und sie fingen an, ein Leben für ihn und mit ihm zu leben. Das Leben vieler Menschen, die zunächst an diesem Kreuz standen und in ihrem Entsetzen auf diesen Jesus, dem sie eine Rolle aufgedrückt haben, sahen, ihr Leben veränderte sich. Die Jünger, sie wurden zu mutigen Bekennern des Evangeliums in der ganzen Welt. Überall. Sie gingen hin und sie starben für diese Botschaft. Sie gingen hin und gaben ihr Leben dafür. Die zunächst ungläubigen Brüder von Jesus, sie wurden gläubig. Wir lesen Briefe von ihnen im Neuen Testament. Sie wurden zu Säulen in der Gemeinde. Einige von denen, die mitgeschrien haben, einige von denen, die dort waren, um ihn kreuzigen zu lassen, glaubten kurze Zeit später an ihn. Einige von denen, die bezahlt wurden, um Christen umzubringen, sie wurden in den Dienst Gottes gestellt. Jesaja stellt diese Frage in 53, Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wer hat dieser Verkündigung geglaubt? Wer hat geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist? Wer hat geglaubt, dass er die Stellvertretung unserer Sünden ist? Wer hat geglaubt, dass Jesus all das für uns ist und für uns getan hat? Wir haben vorher diese Worte gesungen, ich sehe das Kreuz, komm und glaube, ruft es mich. Dieses Kreuz ruft uns heute neu, unsere Sicht auf Jesus zu überdenken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du manchmal gleichgültig geworden bist, diesem Jesus in deinem Leben gegenüber. Und es gar nicht so eine große Rolle spielt, was er für dein Leben möchte, wie er zu dir ist. Du lebst einfach dein Leben. Oder vielleicht bist du derjenige, der nur kurz beim Vorbeigehen bei Jesus stehen bleibt und ihn anschaut, aber distanziert bist, nichts mit ihm zu tun haben willst. Vielleicht bist du auch noch derjenige, der gegen ihn kämpft. Ihm nicht die Herrschaft über dein Leben überlassen willst, ihn zurückdrängst. Komm und glaube, ruft es mich. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wer hat diesem Wort des Evangeliums geglaubt, dass Jesus vom Tode auferstand, damit wir leben können? Es erfordert unseren Glauben, unser Vertrauen an diese Botschaft. Das ist die Frucht des Sterbens von Jesus gewesen. Was siehst du, wenn du ans Kreuz blickst? Wer ist dieser Mann für dich, der dort am Kreuz hing? Ist er dein Retter und Erlöser? Ist er der einzige Grund, wofür es sich für dich lohnt zu leben? Ist er der einzige, von dem du dir Erfüllung und Freude erwartest in deinem Leben? Ist er der einzige, der dich wirklich am inneren Menschen glücklich machen kann? Wer ist Jesus für dich? Wen siehst du, wenn du an dieses Kreuz blickst? Und möge Gott uns heute gnädig sein, damit wir immer mehr erkennen, in Tiefe und in Verstand und in Erkenntnis, aber auch in unserem Herzen, in Leidenschaft, wer dieser Mann ist, der da am Kreuz für uns hing, und dass Gott uns Vollmacht mit dieser wundervollen Botschaft des Evangeliums. Amen. Lasst uns noch aufstehen und jeder, der beten möchte, darf es gerne tun. Herr, wir loben und preisen dich dafür, was du getan hast. Alle Worte unseres Herzens und unseres Mundes können nicht ergreifen und nicht aussprechen, was du vollbracht hast, Herr. Aber fülle uns heute ganz neu damit aus. Mit dieser wundervollen Botschaft des Evangeliums, mit Hoffnung, mit Glaube. Und richte unseren Blick ganz auf dich, Herr, damit wir dich sehen, wie du bist. Damit wir zu dir kommen und glauben, Herr. Wir beten zu deiner Ehre. Amen.